Guten Abend zum Bericht aus Berlin. In der SPD setzt sich gerade eine Erkenntnis durch, die viele bis gestern Abend um 18.06 Uhr nicht wahrhaben wollten. Wer die Parteimitglieder über den Vorsitz abstimmen lässt, gibt das Heft des Handelns vollkommen aus der Hand. Da sind jetzt Minister, Staatssekretäre, Bundestagsabgeordnete, die fast alle weiter in Amt und Mandat bleiben wollen. Seit 18.06 Uhr gestern Abend sind da aber auch zwei de facto Vorsitzende, die ihren Anhängern mehr oder weniger das Gegenteil versprochen haben. Das Drama in der SPD ist also nicht zu Ende, sondern könnte gerade erst richtig anfangen. Daniel Pokraka.
Wird die SPD wieder so links wie vor 100 Jahren zu Zeiten der Kautskys, die übrigens selbst für damalige SPD-Verhältnisse sehr links waren? Im Kautsky-Haus in Berlin-Friedenau gibt es am Tag nach dem großen Knall bei der SPD ein Seminar für Kommunalpolitiker. Es geht um Haushaltspolitik in Bezirken, aber natürlich auch um den Sieg von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.
Also ich habe mich sehr gefreut. Ich habe tatsächlich auch eine Freudenträne verdrückt in der Aufregung und Hitze der Gefühle. Also ich habe für Esken und Walter-Borjans gestimmt, in beides Mal, und hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass es so kommt.
Als erstes erwarte ich, dass die Personaldebatte endlich ein Ende hat in unserer Partei.
Jetzt nicht unbedingt den GroKo-Ausstieg, aber dass es einfach in eine andere Richtung geht, dass da ein frischer Wind reinkommt.
Mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Der vor gut zwei Jahrzehnten kaum wiederzuerkennen Regierungssprecher von Johannes Rau war. Walter-Borjans ist Rheinländer, war von 2010 bis 17 nordrhein-westfälischer Finanzminister und kaufte in dieser Zeit CDs mit Daten möglicher Steuerhinterzieher. Saskia Esken ist seit 2013 Bundestagsabgeordnete, macht dort Digitalpolitik, war früher Software-Expertin. Esken will raus aus der Großen Koalition, wenn CDU und CSU nicht neu über den Koalitionsvertrag verhandeln. Der konservative Flügel der SPD will dagegen drinbleiben in der GroKo. Nach Verhandlungen des Koalitionsvertrags kann er sich vorstellen, warnt aber vor den Konsequenzen.
Man kann natürlich den Koalitionsvertrag nachverhandeln. 12 Euro Mindestlohn finde ich auch ganz großartig. Man muss nur wissen, dass die Union dann auch was will. Also ob es nun bei Unternehmenssteuern Erleichterungen, Verbesserungen sind. Das heißt, in keiner Koalition regieren sie alleine. Wir haben 20% und nicht 100.
Die CDU-Chefin ruft der SPD aus dem Ausland zu, den Koalitionsvertrag neu verhandeln will sie nicht.
Wir stehen zu dieser Koalition auf der Grundlage, die verhandelt ist. Und wir wollen uns schnell der Sacharbeit widmen. Auf dieser Geschäftsgrundlage sind wir bereit, Politik für Deutschland zu machen.
Für Esken und Walter-Borjans kann das eigentlich nur eine Konsequenz haben. Schluss mit der Großen Koalition. Oder?
Und das können wir die beiden Neuen jetzt selbst fragen. Guten Abend, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.
Guten Abend, Herr Quirr.
Sie haben in diesem Wahlkampf, wenn man so will, die Erwartungshaltung geschürt, dass mit Ihnen das ganz schnell ein Ende haben kann mit der Großen Koalition. Können Sie jetzt beim Parteitag überhaupt noch hinter dieser Erwartung zurückbleiben und was anderes empfehlen?
Das hängt ja so ein Stück weit von der Union auch ab. Wir haben tatsächlich Inhalte in den Raum gestellt. Wir haben gesagt, die Revisionsklausel des Koalitionsvertrags enthält die Regelung, dass man schauen muss, ob sich die Situation im Land verändert hat. Und wir sind der Auffassung, es hat sich einiges verändert in diesen zwei Jahren. Und auf dieser Grundlage kann man neue Vorhaben verhandeln. Das steht ganz klar im Koalitionsvertrag drin. Das ist also keine neue Idee von uns. Auch Frau Kramp-Karrenbauer hat da im März bereits darauf verwiesen.
Und ganz kurz, was sind Ihre Inhalte, die Sie neu verhandeln wollen, die auf jeden Fall da stehen müssen?
Wir haben zum einen mal gesagt, dass wir ja niemandem, insbesondere der jungen Generation, erklären können, dass man sich jetzt nach dem Klimapaket zurücklehnt und sagt, für diese Legislaturperiode ist das alles erledigt. Es muss da weitergehen. Es muss wirksamere Mittel geben im Klimaschutz und es muss vor allen Dingen auch eine sozial gerechte Gestaltung geben. Und der zweite Punkt ist, dass mittlerweile ja Arbeitgeber- und Arbeitnehmerpräsidenten oder Gewerkschaftschefs sagen, dass wir massiv investieren müssen. Unsere Schulen sehen furchtbar aus, die Straßen sind marode, die Brücken sind marode. Wir haben als Bundesrepublik Deutschland ein furchtbares Internet. Und da sind Dinge zu tun, die sind auf Dauer auch nicht stabil leistbar, wenn man an der schwarzen Null festhängt. Das sind zum Beispiel Punkte, es geht in die Arbeitsmarktpolitik. Wir haben immer noch Befristungen für viele Menschen, die auf dieser Grundlage nicht planen können. Und Arbeitgeber, die sich Tarifen verweigern. Also das sind Dinge, die jetzt, glaube ich, angesprochen werden müssen, wenn wir vor den Wähler treten wollen und dann auch von den Wählern gewählt werden wollen.
Die Begeisterung in der Union hält sich in engen Grenzen. Das haben wir gerade schon gehört. Sie haben vor ein paar Tagen gesagt, wenn die Union Person nicht bereit ist, nachzuverhandeln, dann empfehlen wir, den Parteitag aus der GroKo auszusteigen. Bleibt's dabei?
Wir werden mit dem Parteitag tatsächlich zu debattieren haben, wie wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten vorgehen sollen. Wie gesagt, wir sind der Auffassung, die Situation hat sich verändert. Es ist in der Hauptsache die sich abkühlende Konjunktur. Aber eben auch das in der Bevölkerung weit, weit offenere Fenster für Veränderungen in Bezug auf den Klimaschutz, als es vor 2 Jahren der Fall war. Wir haben 2 sehr warme und sehr trockene Sommer erlebt, Dürre für die Landwirtschaft erlebt, die beim Klimaschutz eben, wie gesagt, die Bereitschaft zur Veränderung auch aufgemacht hat bei der Bevölkerung und auf der anderen Seite die konjunkturelle Lage eben. Und deswegen müssen wir beim Parteitag debattieren, wie wir damit umgehen und wie wir jetzt an die Union herantreten, um solche Veränderungen am Koalitionsvertrag herbeizuführen.
Trotzdem noch mal die Nachfrage. Sie haben vor ein paar Tagen gesagt, wenn die Union nicht verhandelt, dann empfehlen wir den Parteitag raus aus der GroKo. Bleibt's dabei?
Ja, das muss aber nicht heißen, dass wir jetzt beim Parteitag diesen Beschluss fassen, sondern es ist möglich, dass der Parteitag uns ein Mandat gibt, uns mit diesen Fragen zu beschäftigen, anschließend auch als Parteivorstand eben eine Entscheidung zu treffen.
Sind Sie auch dieser Meinung, wenn da keine Verhandlungen sind, dann raus?
Na, ich habe immer gesagt, es kommt auf diese Inhalte an, die ich eben beschrieben habe. Die Mitglieder haben uns ja jetzt gewählt oder zumindest zur Wahl vorgeschlagen für den Parteitag, weil sie davon ausgehen, dass wir diese Positionen noch ein Stück deutlicher vertreten. Und wir haben ihnen gesagt, auf diese Positionen kommt es an. Wir sind in der Großen Koalition. Ich halte die Große Koalition nicht für die richtige Kombination auf Dauer. Das sehen wir am Schmilzen beider Volksparteien und am Stärken der Ränder. Aber wir sind drin und wir müssen auf dieser Grundlage jetzt sagen, was zu tun ist. Und wenn dann eine Blockadehaltung des Koalitionspartners da ist für diese neuen Aufgaben, dann muss man die Entscheidung treffen, dass es nicht weitergeht.
Es klingt jetzt aber trotzdem so ein bisschen konzilianter als in den vergangenen Wochen, dass Sie sagen, naja, wir können ja noch mal über alles reden.
Nein, also ich habe immer gesagt, und auch Saskia Esken hat das gesagt, dass nicht die Frage GroKo ja oder nein die Entscheidung an sich ist, sondern es hat ja was damit zu tun, für wen wir Politik machen, nämlich für die Menschen und dass gerade Sozialdemokraten Politik machen müssen, für gerade auch die Kleinen und Mittleren. Und da gibt es immer wieder Punkte in diesem Koalitionsvertrag beziehungsweise in seiner Umsetzung, mit der wir dem nicht gerecht werden. Und das muss sich ändern. Und wir haben immer gesagt, das ist die Voraussetzung dafür, ob man noch den Rest oder einen Teil der Legislaturperiode weiterregieren kann oder ob man sagen muss, so viel Zeit haben wir nicht.
Jetzt haben Sie in der eigenen Partei, insbesondere mit der Bundestagsfraktion, aber auch mit einigen Ministern, Leute da, die sagen, wir wollen auf jeden Fall in dieser Großen Koalition bleiben bis zum Ende. Ist das nicht schwierig, wenn man einen solchen Zielkonflikt hat? Die einen sagen, wir wollen auf jeden Fall drin bleiben und Sie sagen, wir müssen aber erst noch mal gucken, dass man da das, was jetzt alle wollen, nämlich die Geschlossenheit, überhaupt herstellen kann?
Also ich glaube, dass wir uns auf jeden Fall alle einig darüber sind, dass weder eine Koalition selbst noch das Verlassen der Koalition ein Selbstzweck sein kann, sondern dass es, wie gesagt, um die Inhalte geht, um gute Politik zu machen und um auch den Wählerinnen und Wählern auch ein Angebot machen zu können, wie sieht denn sozialdemokratische Politik aus? Denn das Schlimmste, was wir eigentlich erleben, ist, dass Wählerinnen und Wähler, insbesondere junge Menschen, uns sagen, wir wissen gar nicht mehr, wofür die SPD eigentlich steht.
Jetzt ist Ihnen in den letzten 24 Stunden so viel vorgeworfen worden wie anderen Leuten im ganzen Leben nicht. Also Sie seien unerfahren, wurde da gesagt. Sie haben noch nie eine Wahl gewonnen. Sie sind nicht vernetzt in Berlin. Haben Sie eigentlich Angst, dass Sie mit diesem ganzen Projekt auch scheitern können?
Also, dass wir Wahlen gewinnen können, haben wir, glaube ich, gestern gezeigt. Das war ja immer vorher ein Argument. Naja, also ich glaube, wenn man von 110.000, 114.000 Menschen gewählt wird in einer solchen Auseinandersetzung, dann lässt sich das durchaus vergleichen mit anderen, die einen Wahlkreis gewinnen. Der andere Punkt ist, dass, glaube ich, gerade Menschen wollten, dass es nicht der, ich sag mal, übliche Politikertypus ist, der an die Spitze dieser Partei kommt, weil wir auch ein paar Dinge mal aufbrechen wollen und weil wir ein bisschen anders damit umgehen wollen, als wir das in der Vergangenheit erlebt haben. Deswegen haben ja auch gerade so viele junge Menschen ihre Hoffnung in uns gesetzt und das ist schon ein tolles Gefühl. Natürlich können sie damit scheitern, aber ich glaube genau dieses, um nicht zu scheitern, schon Dinge nicht zu verlangen und nicht anzugehen. Das ist für viele doch der Verdruss oder der Grund für den Verdruss an der Politik.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, 110.000 SPD-Mitglieder haben Ihnen die Stimme gegeben. Noch eine Zahl, 54% der SPD-Mitglieder haben nur abgestimmt. Ist es fast der Hälfte der SPD-Mitglieder völlig egal, wer Ihnen vorsitzt?
Nee, das würde ich nicht so sagen, aber wir haben ja nicht unerheblich viele Mitglieder, die eher inaktive Mitglieder sind, die einfach nur sozusagen Fördermitglieder sind, die sich jetzt an dieser Abstimmung nicht beteiligt haben. Ich denke, mit so einer Beteiligung kann man zufrieden sein. Andere Parteien, die solche Befragungen schon gemacht haben, haben auch solche Beteiligungszahlen gehabt. 56%, glaube ich, bei den Grünen. Das ist, glaube ich, ganz im Rahmen.
Noch mehr Esken und Walter Borjans gibt's heute Abend bei Anne Will. Da sind Sie auch zu Gast. Herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
Gerne.
Danke sehr. Und noch eine Partei hat seit gestern einen neuen Chef, in dem Fall schon regulär gewählt. Tino Chrupalla führt künftig zusammen mit Jörg Meuthen die AfD. 54,5% hat er bekommen, also ungefähr genauso viel oder wenig wie die SPD-Gewinner. Und mit einer Partei, die in zwei Richtungen drängt, hat es der Malermeister Chrupalla aus der Oberlausitz in Sachsen auch zu tun. Bloß hier sind die Richtungen nicht klassisch links und rechts, sondern rechts und ganz rechts. Martin Schmidt.
Es gibt eine Erzählung über die AfD. Mit jedem Parteitag rücke sie ein Stück weiter nach rechts. Der Flügel. Das sind die rechts ganz außen in der Partei um Björn Höcke und Andreas Kalbitz. Sie ziehen hinter den Kulissen die Strippen, sind so gut organisiert wie sonst niemand. Und dann auch noch diese Drohung im Sommer.
Ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird.
Lange war unklar, was genau er damit meint. Eines dagegen sicher. Parteiinterne Gegner waren geweckt. Jetzt auch organisiert. Vom Showdown die Rede, bevorstehendem Chaos. Bei der Wahl seiner Nachfolge erstmal alles nach Plan. Auf Bundessprecher Alexander Gauland folgt Tino Chrupalla, Bundestagsabgeordneter aus Sachsen, mit dem Segen des Flügels. Trotzdem ruft er zur Mäßigung auf.
Nur mit überzeugenden Inhalten werden wir neue Wählerschichten erschließen. Dazu braucht es keine drastische Sprache.
Mäßigen, harmloser werden, koalitionsfähig. Auch Jörg Meuthen wünscht sich das, wiedergewählt zum anderen Bundessprecher.
Wir können und dürfen uns nicht länger mit internem Zwist und persönlichen Animositäten aufhalten. Die zum Teil chaotische Findungsphase unserer Partei ist Gott sei Dank vorüber. Wir müssen bereit sein. Deutschland braucht uns.
Doch dann folgt wieder Chaos. Der Flügel demonstriert bei den weiteren Vorstandswahlen seine Macht, straft seine schärfsten Kritiker ab. Gottschalk, Glaser, Pasterski, die sogenannten Gemäßigten fallen durch. Das Signal klar, gegen uns geht gar nichts.
Heute hat sich die Machtmaschine Flügel von ihrer besten Seite, muss man sagen, gezeigt. Und ich glaube, dass heute eher Gräben aufgebrochen sind, als dass welche zugeschüttet worden sind, was mein Wunsch gewesen wäre. Und das wird sicherlich eine gründliche Analyse dieses Parteitages geben müssen.
Doch auch der Flügel bekommt nicht alle Wunschkandidaten durch. Selbst der große Netzwerker Kalbitz muss erst zittern, schafft es knapp. Höcke erklärt derweil, seine Zeit sei doch noch nicht.
Wir wollen ja auch keinen Durchmarsch, wir wollen die Partei nicht übernehmen. Wir sind eine Interessengemeinschaft, wir sind eine Strömung, aber wir haben immer gesagt, wir wollen die Einheit der Partei leben, wollen mit den anderen zusammen diese Partei in Einheit in die Zukunft führen.
Es gibt diese Erzählung über die AfD. Sie rücke mit jedem Parteitag weiter nach rechts. Dieses Mal wohl nicht. Warum auch? Der Flügel hat sich längst in der Mitte der Partei etabliert.
Und wir sprechen mit dem neuen AfD-Chef. Guten Tag, Tino Chrupalla in Braunschweig.
Ja, guten Tag, hallo.
Herr Chrupalla, Sie sind der Nachfolger von Alexander Gauland. Was werden Sie anders machen als er?
Ja, zunächst einmal bin ich froh, dass wir heute einen sehr kompetenten Bundesvorstand gewählt haben. Wir werden uns zusammensetzen, werden die nächsten Tage die Themen auch angehen, die wir in dem neuen Bundesvorstand anpacken wollen. Und dann werden wir auch die Ausrichtung unserer Partei bestimmen bzw. besprechen. Und darauf freue ich mich ganz besonders.
Aber sagen Sie uns doch mal ein bisschen was Ihnen wichtig wäre.
Naja, als erstes Mal sind wir natürlich froh, dass wir aber gerade bei dieser Doppelspitze jetzt auch zwei Repräsentanten, einen aus dem Osten, einen aus dem Westen haben. Ich werde die ostdeutschen Themen natürlich nach den sehr guten Wahlergebnissen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, die uns natürlich beflügelt haben, diese Themen auch in den Bundesvorstand zu bringen. Und das ist wichtig für die neuen Bundesländer, dass diese auch ein Gehör finden. Und wir sind die einzige Partei, die mit einer Doppelspitze auch das bedienen und abdecken werden.
Beflügelt ist fast schon das Stichwort. Sie sind auch mit ausdrücklicher Unterstützung des Flügels gewählt worden. Ist das für Sie etwas, worüber Sie sich freuen?
Also ich freue mich insgesamt für diese große Unterstützung, aber man muss hier, um gewählt zu werden, lagerübergreifend gewählt werden. Hier kann man nicht von einer Strömung allein gewählt werden und deshalb repräsentiere ich die gesamte Breite der Partei auch.
Sie haben angesprochen, Sie kommen aus Ostdeutschland, da ist der Flügel besonders stark. Uns würde interessieren, wie würden Sie den Flügel persönlich beschreiben? Was ist das für eine Gruppierung innerhalb Ihrer Partei?
Der Flügel ist patriotisch, national in unserer Partei, als Bestandteil unserer Partei, wie die Werteunion zum Beispiel als rechte Ausrichtung der CDU oder der Seeheimer Kreis bei der SPD. Er gehört zu unserer Partei und als Strömung ist er anerkannt, auch in Ostdeutschland, Sie haben recht, aber auch in Westdeutschland. Und deswegen bin ich auch froh, dass der Flügel in dieser Partei so verwurzelt ist.
Ihr Vorgänger Alexander Gauland hat den Flügelmann Björn Höcke als jemanden bezeichnet, der in der Mitte der Partei steht. Würden Sie diese Verortung auch so sehen?
Nein, ich muss jetzt hier keine Verortung von den einzelnen Personen unserer Partei machen. Wir sind als AfD eine gesamtdeutsche Partei und deswegen bediene ich diese lagerübergreifenden oder beziehungsweise lagerstellenden Positionen nicht.
Es ist aber so, dass es durchaus eine Diskussion in Ihrer Partei gibt, dass da Leute mit rechtsextremem Gedankengut sind. Wie wollen Sie damit umgehen? Müssen Sie die rausschmeißen? Wollen Sie die rausschmeißen?
Ja, das ist bei uns im Prinzip, wird das die Bundesschiedsgerichte übernehmen, diese Arbeit. Wir schauen uns das genau an. Wenn es diese Vorfälle geben sollte, wie zum Beispiel ein Herrn Gedeon, ich habe es ja auch in meiner Bewerbungsrede klar gesagt, dass solche Personen eigentlich nicht in unsere Partei gehören. Und das übernehmen aber bei uns die Bundesschiedsgerichte.
Sie haben auch in Ihrer Bewerbungsrede gesagt, dass Sie sich von der drastischen Sprache verabschieden wollen, die bürgerliche Mitte erreichen wollen. Nun ist die drastische Sprache aber, sagen wir mal, Teil der DNA der AfD. Das gehört dazu. Deswegen wählen Sie auch viele Leute. Wer soll Ihnen denn diesen Sinneswandel abnehmen?
Ja, ich denke, uns wählen die Leute nicht nur wegen der drastischen Sprache, sondern hauptsächlich aus der Programmatik heraus unseres Wahlprogramms oder unseres Parteiprogramms. Das ergeben auch eindeutig Umfragen, die das belegen, warum wir gewählt werden, nicht aufgrund der drastischen Sprache. Wir werden immer klar in der Sache sein, wir werden immer klar die Probleme und Sorgen der Bürger vor allem in diesem Land ansprechen. Das ist wichtig und ich denke, das ist der Grund, warum uns die Bürger auch wählen.
Viele wählen Sie aber auch, weil Sie die Opposition sind. Jetzt haben Sie auf dem Parteitag auch Ihr Co-Vorsitzender Meuthen gesagt, Sie müssen regierungswillig und regierungsfähig sein. Warum sollten Sie mit den Parteien, die Sie als Altparteien beschimpfen, jetzt in eine Koalition oder in eine Zusammenarbeit gehen?
Ich denke, eine Altpartei ist kein Schimpfwort. Ja, also das lehne ich ganz klar ab, diese Bezeichnung, dass wir damit im Prinzip diese Parteien beschimpfen. Ich denke, wir werden auf der kommunalen Ebene die ersten Zusammenarbeiten erkennen und sehen, weil wir im Prinzip Politik für den Bürger machen, weil wir dort Sachpolitik machen. Und wenn dort die Mehrheiten zum Wohle der Bürger in diesem Land getroffen werden, sind wir gerne bereit, zusammenzuarbeiten. Das werden die anderen Parteien auch machen müssen, weil die Mehrheitsverhältnisse ja für diese anderen Parteien immer mehr schwinden.
Ich muss einmal kurz nachfragen. Sie wollen das Wort Altparteien nicht verwenden oder Sie sehen das nicht als Schimpfwort?
Ja, nun kann man ja schon durchaus Altparteien sagen. Parteien, die älter als 100 oder 50 Jahre alt sind, sind nun mal Altpartei. Wir sind eine recht junge Partei, werden jetzt immer mehr erwachsen. Das hat dieser Parteitag gezeigt, anhand unseres disziplinierten Vorgehens auch auf diesem Parteitag. Und von daher halte ich von diesem Begriff Altparteien, was man durchaus sagen kann, also jetzt nichts Schlimmes.
Tino Kopalla, schönen Dank nach Braunschweig.
Vielen Dank.
Herr Kopalla hatte noch Termine, deshalb haben wir das Gespräch am Nachmittag aufgezeichnet. Details zu den AfD-Entscheidungen in Braunschweig sehen Sie um 23.35 Uhr im Bericht vom Parteitag und vorher schon auf tagesschau.de. Das war der Bericht aus Berlin. Schönen Abend.